Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung vom Dienstag, den 24. Februar. Heute mit diesen Themen: Mehr Chancengleichheit durch ein städtisches Stipendienwesen, das verlangt eine Motion aus der ausländischen Wohnbevölkerung.
Das ist rein rechtlich nicht ausgeschlossen, dass die Stadt Bern Stipendien erarbeiten könnte,
sagt Claudia Henzi, Leiterin der Berner Sozialamts. Die Stadt Bern will trotzdem einen anderen Weg gehen. Und heute vor 4 Jahren begann die russische Volloffensive auf die Ukraine. Die Gespräche über ein Ende des Kriegs laufen ohne Aussicht auf Frieden.
Es werden auch die Bedingungen geschaffen, damit Täter straflos davonkommen. Unter dem Strich ist es sehr stark zu bezweifeln, ob das wirklich auch zu einem Frieden führen kann.
So Beat Gerber von Amnesty International Schweiz. Am Mikrofon ist Simon Kreller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Die Schweiz hat im letzten Jahr so viele Personen zum Zivildienst zugelassen wie noch nie. Noah Biu.
Diese Zahl meldet das Bundesamt für Zivildienst. Die Anzahl bewilligter Gesuche im letzten Jahr löste den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2010 ab. Ein Drittel der Gesuche stammte von Personen, die die Rekrutenschule der Armee bereits abgeschlossen haben. Diese Zahl bleibt im Vergleich zum Vorjahr stabil. Leicht rückläufig ist die Zahl der Einsatzbetriebe. Das Bundesparlament hat im letzten Jahr ein Maßnahmenpaket beschlossen, um die Zahl der Zulassungen zu senken. Dagegen haben Verbände erfolgreich das Referendum ergriffen. Die Abstimmung dazu findet im Sommer statt.
Die Vermögensungleichheit ist in der Schweiz größer als in anderen Ländern.
Das zeigt eine Studie der ETH Zürich, wie SRF berichtet. Die Studie kommt zum Schluss, dass Privatvermögen in der Schweiz schneller wachsen als Einkommen. Außerdem sind sie stark konzentriert bei hochvermögenden und älteren Menschen. So besitzt das reichste Prozent der Schweizer Bevölkerung etwa 45% des steuerbaren Vermögens.
Ins Ausland. Die Ukraine erhält keinen Notstrom aus der Slowakei mehr.
Wie die Deutsche Tagesschau berichtet, hat der slowakische Ministerpräsident Robert Fico die Netzbetreiber angewiesen, keine Notstromlieferungen an die Ukraine zu leisten. Grund dafür sind die ausbleibenden Öllieferungen aus der Ukraine durch die Druzhba-Pipeline. Diese wurde bei Angriffen im Januar beschädigt. Ministerpräsident Robert Fico beschuldigt die Ukraine, die Öllieferungen aus politischen Gründen auszusetzen. Die Pipeline sei funktionsfähig, behauptet Fico. Wegen des Streits um die Druzhba-Pipeline hat Ungarn gestern außerdem ein EU-Hilfspaket blockiert.
Die Regierung Irans räumt den Studierenden das Recht ein, zu protestieren, warnt aber davor, rote Linien zu überschreiten.
Als rote Linien bezeichnete eine Regierungssprecherin heilige Stätten und die Flagge der Islamischen Republik, wie die Zeitung L'Orient Le Jour berichtet. Seit Samstag demonstrieren Studierende an einigen Universitäten im Iran wieder. Auf einigen Bildern war zu sehen, wie die Studierenden die Flagge der Islamischen Republik verbrannten.
Der Tschad hat gestern seine östliche Grenze zum Sudan geschlossen.
Dies, nachdem es zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam. Am Samstag seien in der tschadischen Grenzstadt Tine 5 Soldaten einer Miliz und 3 ZivilistInnen getötet sowie 12 Menschen verletzt worden. Ein tschadischer Beamter teilte Reuters mit, dass es sich dabei um Zusammenstöße zwischen den paramilitärischen Rapid Support Forces und Milizionären, die der sudanesischen Regierung treu sind, handelt. Ein weiterer Grenzschutzbeamter in Dine bestätigte den Tod der 5 Soldaten. Die Regierung des Tschad erklärte gestern, dass die Grenze bis auf Weiteres geschlossen bleiben werde und verwies dabei auf wiederholte Übergriffe und Verstöße durch Streitkräfte im Sudan-Konflikt. Damit wolle Tschad die Ausweitung der bewaffneten Kämpfe auf eigenes Staatsgebiet verhindern. Die sudanesische Armee und die RSF reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme, so Reuters.
Nach der Tötung von Kartellboss Nemesio Oseguera sendet Mexiko weitere 2000 Soldaten nach Jalisco.
Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Bundesstaat Jalisco ist die Hochburg von Osegueras Cartel de Jalisco Nueva Generación, eines der größten Drogenkartelle Mexikos. Das mexikanische Militär hat Oseguera, auch bekannt als El Mencho, am Sonntag bei einer Razzia getötet. Über 60 Menschen sind bei der Razzia gestorben, 25 davon Angehörige der Sicherheitskräfte, beim Rest handelt es sich um mutmaßliche Kartellangehörige. Gestern sprach die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum davon, dass sich die Lage wieder normalisiere. Davor hatten Angehörige des Kartells Autos in Brand gesetzt und Straßenblockaden errichtet.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Noah Bio und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es am frühen Morgen neblig, gegen Mittag verschwinden Nebel und Wolken und es bleibt den ganzen Tag sonnig bei frühlingshaften Temperaturen von bis zu 16 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ein Studium oder eine Ausbildung, das können sich nicht alle Menschen in der Schweiz leisten. Wer nicht genug Geld hat, kann vom Staat Unterstützung beantragen. Der Kanton Bern zahlt diese Beiträge in Form von Stipendien oder Darlehen aus. Das Modell des Kantons Berns weise einige Lücken auf, kritisieren eine Partizipationsmotion in der Stadt Bern. Die Partizipationsmotion ist ein Instrument, mit dem die ausländische Bevölkerung ohne Stimm- und Wahlrecht ihre Anliegen in die Stadtpolitik einbringen kann. Die MotionärInnen fordern ein städtisches Stipendienwesen, das die Lücken des kantonalen Systems schließt. Der Gemeinderat teilt die Kritik der Motion, will aber an einem anderen Ort ansetzen. Claudia Henzi ist Leiterin des Sozialamts der Stadt Bern. Noah Bio wollte von ihr wissen, was denn aus Sicht der Stadt gegen ein eigenes Stipendienwesen spricht.
Ja, zunächst einmal ist das Stipendienwesen eine kantonale Aufgabe. Damit ist es nicht ganz einfach, die Koordination zu leisten zwischen einem städtischen neuen Leistungsfeld und einer kantonalen Aufgabe. Und das zeigt sich vor allem daran, dass eine erhebliche Gefahr besteht, dass zum Beispiel städtisch ausgerichtete Stipendien bei der Berechnung von kantonalen Stipendien angerechnet werden könnten. Und dann würde vor allem eine Lastenverschiebung zwischen Stadt und Kanton stattfinden. Also der Kanton würde entlastet, die Stadt belastet. Aber für den einzelnen Studierenden würde dadurch kein Mehrwert entstehen.
Die Stadt anerkennt in ihrer Antwort, dass es Fehlanreize und Abhalteeffekte gibt im jetzigen System der kantonalen Stipendien und Darlehen. Was ist denn da genau das Problem?
Je nachdem, wie ein Stipendienwesen ausgestaltet ist, entstehen verschiedene Probleme. Einerseits, wenn beispielsweise die Elternbeiträge, die geleistet oder angerechnet werden, eine bestimmte Höhe haben, dann entsteht eine sehr enge Abhängigkeit von den Eltern und das ist vor allem bei finanziell belasteten Herkunftsfamilien auch ein Konfliktpotenzial oder es hält junge Menschen davon ab, eine längere Ausbildungskarriere anzufangen. Denn ist es auch so, dass verlangt wird, dass relativ viel gearbeitet werden muss, dass also Nebenverdienst generiert werden muss, damit man über die Runden kommt. Das kann Studien erheblich verlängern und damit auch zu einer Belastung führen.
Und was hat es mit den sogenannten Abhalteeffekten auf sich?
Eine weitere Problematik ist, dass es Rückzahlungspflichten gibt. Etwas weniger bei den regulären Stipendien, die fallen dort an, wenn Ausbildung beispielsweise abgebrochen werden. Das sehen wir weniger problematisch. Aber bei Darlehen, wo eben Mittel gesprochen werden, die nach Ende des Studiums wieder zurückbezahlt werden müssen, das führt dazu, dass junge Menschen in die Berufswelt mit erheblichen Schulden starten. Und das sind Aussichten, die durchaus dazu führen, ein Studium nicht zu beginnen. Das sind sogenannte Abhalteeffekte. Und diese Problematiken führen dazu, dass halt die Wirkung von Stipendien unter Umständen erheblich verpuffen kann.
Diese Probleme, die will die Stadt nun angehen, wie sie schreibt in der Antwort, nicht mit einem eigenen Stipendienwesen, aber mit Entlastung bei den Darlehen. Wie soll denn diese Entlastung genau aussehen?
Momentan sind wir in einem sehr frühen Stadium dieser Partizipationsmotion und wir werden klären, welche Instrumente im Detail dann wirklich funktionieren werden. Aber der Hauptaspekt, den wir jetzt diskutieren, ist, dass man Darlehen ablösen könnte.
Darlehen ablösen, was bedeutet das genau?
Wenn eine Person ein Darlehen bekommen hat für eine Ausbildung und erfolgreich die Ausbildung bestanden hat, dann drückt dieses Darlehen und hier könnte die Stadt Bern mit teilweisen oder gänzlichen Ablösungen für Entlastung schaffen. Das möchten wir prüfen in einem Detailprojekt und schauen, welche Mehrwerte wir hier für Studierende schaffen können.
Die Stadt Bern will dafür jährlich maximal 100.000 Franken ausgeben. Diese Zahl richtet sich nach der Summe der Darlehen, die der Kanton aktuell vergibt. Inwiefern erhalten denn so mehr Menschen Zugang zu Ausbildungen, wie es von der Motion verlangt wird?
Also diese 100.000 Franken, die müsste man ja dann auf diese Darlehen verteilen und es ist ja nicht unbedingt, oder muss nicht so sein, dass alle Darlehen vollständig abgelöst werden, aber dass man spezifische Entlastungen schafft. Und dadurch, dass hier bei der Rückzahlung, Rückerstattung weniger Druck entsteht auf die Studierenden, besteht die Hoffnung, dass sich mehr Leute dafür entscheiden, ein Studium anzugehen, weil man eben weiß, dass das Risiko dieser Darlehen weniger hoch ist.
In der Antwort auf diese Partizipationsmotion heißt es unter anderem auch, die Ausbildungsbeiträge seien Sache des Kantons. Sie haben das auch in Ihrer ersten Antwort erwähnt. Haben denn die Gemeinden gar keinen Spielraum für eigene Stipendien?
Das ist rein rechtlich nicht ausgeschlossen, dass die Stadt Bern Stipendien erarbeiten könnte. Aber eben wie gesagt, es besteht die Gefahr, dass diese Beiträge dann bei der Berechnung von kantonalen Stipendien angerechnet werden, quasi als eigene oder Drittmittel. Und dann würde bei der Unterstützung, die von Seiten Kanton erfolgen würde, ja eine Senkung das Resultat sein. Und damit hätte der einzelne Student ja gar nicht mehr Unterstützung, die ausbezahlt wird. Das System würde eher noch komplizierter werden. Bei den Darlehen ist das etwas anders. Dort würde man ja dann bei einer effektiv entstandenen Schuld eine Entlastung schaffen. Schon nur diese Konstruktion ermöglicht mehr Spielraum für die Stadt. Und diesen wollen wir nutzen, damit Mehrwert für Studierende geschaffen werden kann.
Claudia Henz, Sie haben wir gehört, sie ist Leiterin des Sozialamts der Stadt Bern.
Rabe Info.
In Kooperation mit Bühnen Bern stellen Studierende des Institut für Theaterwissenschaften der Universität Bern zeitgenössische Stücke aus Osteuropa vor. Dramatik als Widerstand, so heißt die Reihe. Ein Stück dieser Reihe ist Durch die Haut der ukrainischen Dramaturgin Natalia Block. Es wurde gestern Abend in der Widmar Halle gezeigt.
Auf meinem Oberschenkel entdeckte ich einen gelblich-blauen Fleck.
Daneben hatte sich noch eine ausgebreitet, grünlich.
Am nächsten Morgen schmerzte mein Bein noch mehr. Es kam noch ein weiterer Bluterguss dazu, diesmal in einem seltsamen bräunlichen Ton.
Die Ärztin begann lange und viel in meiner Krankenakte zu schreiben.
Durch den ständigen Stress aufgrund des Krieges beginnt ihre Haut eine khakifarbene Tönung anzunehmen. Und jetzt hat eine Epidemie begonnen, die sehr ansteckend ist.
Dieser Zusammenschnitt zeigt Passagen einer szenischen Lesung des Stücks Durch die Haut. Die Geschichte ist aus dem Jahr 2017. In dieser Geschichte geht es um eine Epidemie in Form von Camouflageflecken auf der menschlichen Haut.
Nur steckt der Krieg in allem, wie ein Gift, das alles durchdringt, unterschiedliche Themen, aber immer wieder ist da der Krieg. Das Erneuern der Aufenthaltsbewilligung, das Hier, zu dem ich nicht gehöre und das Dort, von dem ich weggegangen bin. Überall ist der Krieg, aber gleichzeitig ist alles ruhig. Natürlich tritt der Krieg in Form von Flecken auf. Er hat sich in meinen Körper gefressen.
Wenn die Ursache der Krankheit der Krieg ist, dann muss nicht die Haut in Khaki-Farben behandelt werden, denn das ist nur ein Symptom, sondern der Krieg selbst, die Ursache. Aber wie?
Wie heilt man Krieg?
Man heilt Krieg mit Frieden.
In der Geschichte tritt ein gerechter Frieden anstelle des Kriegs und die Flecken verschwinden. Durch die Erinnerung kehren die Flecken zurück. Sie sind das kollektive Trauma, das der Krieg in der Ukraine hinterlässt. Vor 12 Jahren annektierte Russland die Krim-Insel. Am heutigen Tag vor 4 Jahren versuchten russische Truppen, die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Seither dauert der Krieg in der Ukraine an und ein gerechter Frieden ist nicht in Sicht. Ein Beitrag von Ursi Grimm.
Über 6 Millionen Menschen sind bis heute aus der Ukraine geflüchtet. Weitere 6 Millionen sind innerhalb des Landes vertrieben. Diese Zahlen nennt der UNHCR und spricht von der zweitgrößten Vertreibungskrise weltweit. Eine der Geflüchteten ist Svitlana Prokopchuk. Die Journalistin lebt heute in Bern und der Gedanke an die Ukraine erfüllt sie mit Angst und Trauer.
Es ist unfassbar, was aus der Ukraine in diesen 4 Jahren geworden ist. Ruinen statt Städte und Dörfer, Friedhöfe, die Hektar um Hektar Land einnehmen. So viele Menschen sind gestorben. Es macht mir Angst, wenn ich daran denke, wie viel meiner Verwandten oder Bekannten nicht mehr unter uns sind. Und was kommt als nächstes? Derzeit erscheinen die Perspektiven auf die Kriegsende sehr ungewiss.
Prokopchuk pflegt bis heute engen Kontakt zu Familie und Freunden sowie ArbeitskollegInnen, die noch immer in der Ukraine leben. Es komme sehr stark auf die Region an, wie die Situation vor Ort aussehe.
In Kiew zum Beispiel herrscht eine echte Katastrophe in Bezug auf Heizung und Stromversorgung. In der Region Chmelnytsky, wo meine Eltern leben, gibt es nur wenige Stunden am Tag Strom. Zum Glück haben meine Eltern Wärme, dass sie ihr Haus mit Holz heizen. In Odessa erzählte mir eine Kollegin, fiel nach dem letzten Bombardement alles aus. Heizung, Wasser und Strom.
Überall in der Ukraine sei es für die Zivilbevölkerung schwierig geworden. Nahrungsmittel und Medikamente sind teuer und rar. Amnesty International recherchiert und dokumentiert Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Menschen, die in russische Gefangenschaft gerieten.
Wir haben es jetzt in umfassenderen Berichten dokumentiert, auch was mit diesen Menschen geschieht, die in russische Kriegsgefangenschaft geraten, die teilweise den Hungertod sterben, zu Tode gefoltert werden. Dasselbe Schicksal haben auch viele Zivilistinnen erlitten, denen Kollaboration mit der ukrainischen Armee vorgeworfen wurde.
Russland hält derzeit rund 20% des Staatsgebiets völkerrechtswidrig unter Kontrolle. Dazu gehören die Regionen Krim, Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja. Schätzungen zufolge leben dort weitere 6 Millionen Menschen. Dort geschieht eine zwangsmäßige Russifizierung. Man bringe also die Menschen auf Linie mit der russischen Propaganda. Beat Gerber sagt:
Das führt zu schweren Formen der Indoktrination. Wir haben Berichte von Lehrpersonen gehört, eben wie sie die Kinder anders unterrichten müssen. Jeglicher Verweis auf die ukrainische Sprache, die ukrainische Kultur wird vernichtet oder ausgelöscht. Es wird versucht, die Menschen wirklich so weit wie möglich zu brechen. Dann kommen massenhafte Vertreibungen dazu. Und was besonders besorgniserregend ist, ist die Entführung und Verschleppung von Kindern, die nach Russland gebracht und dort indoktriniert werden, damit sie dann vielleicht sogar später für die russische Armee in den Krieg gegen ihr ehemaliges Heimatland ziehen.
In der Region Saporischschja konnte die ukrainische Armee in einer Gegenoffensive kürzlich 200 Quadratkilometer Land zurückgewinnen. Für Prokopchuk sei unklar, ob dies strategisch von Bedeutung sei. Doch es sei ein positives, wenn auch lokales Signal.
Ich habe Analysen des Instituts für Kriegsstudien gelesen. Und es steht: Dort solche Erfolge bremsen den russischen Vormarsch. Auch ohne Expertinnen und Experten ist klar, jeder ukrainische Erfolg an der Front stärkt die Position bei Verhandlungen.
In den Gesprächen, die indirekt zwischen Russland und der Ukraine unter Druck der USA derzeit laufen, fehle die Realität der Menschen vor Ort.
Es wirkt, als würden zwei große Staaten über das Territorium der Ukraine entscheiden und dabei vergessen, dass es vor allem um das Schicksal von Menschen geht. Vielleicht zählt Russland seine Verluste nicht, weil es über große personelle Ressourcen verfügt. Aber was sollen die Ukrainer tun? Wir sind zur Verhandlungsmasse geworden.
Auch Gerber kritisiert die Gespräche. Er bezeichnet sie als moralisch verwerflich.
An allererster Stelle müsste eigentlich die Frage stehen, wie werden diese Verbrechen, die hier begangen wurden in den letzten 4 Jahren, wie werden die gesühnt, wie werden die Verbrecher eines Tages vor Gericht gestellt? Diese internationale Gerichtsbarkeit und Rechenschaftspflicht, die müsste an erster Stelle stehen. Das Problem wird hier falsch angegangen, unserer Meinung nach. Es werden auch die Bedingungen geschaffen, damit Täter straflos davonkommen. Unter dem Strich ist es sehr stark zu bezweifeln, ob das wirklich auch zu einem Frieden führen kann, wenn Gebiete abgetreten werden, ohne dass die Zivilbevölkerung überhaupt gehört wird und ihre Interessen, ihre Wünsche und ihre Sorgen.
Svetlana Prokopchuk sieht die Abtretung der besetzten Gebiete auch als gefährliches Signal an Putin und als Ignoranz gegenüber der Geschichte.
Gebiete abzutreten würde bedeuten, Russland in Zukunft weitere Expansion zu erlauben. Der Krieg in Tschetschenien, in Abchasien, in Georgien hat das die Welt nichts gelernt. Putin hat wiederholt imperiale Ambitionen geäußert und die Geduld Europas getestet. Es gab Drohungen gegenüber dem Baltikum und Polen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass er stoppen würde.
Svetlana Prokopchuk ist Mitgründerin der Sendung Ukrainische Welle auf Radio Rabe. Am kommenden Samstag findet in Bern eine Solidaritätsdemonstration mit der ukrainischen Bevölkerung statt, bei der Svetlana Prokopchuk vor dem Parlament eine Rede über die humanitäre Situation in der Ukraine halten wird.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 24. Februar. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast zum Nachhören. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Piu und Ursi Grimm. Und die nächste Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.